On nous dit que c'est la bonne et que le président de la République va s'exprimer. On l'écoute.
Mes chers compatriotes, la France s'est démocratiquement exprimée. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine et j'en prends acte.
Paris, Élysée-Palast am Abend des 29. Mai 2005. Staatspräsident Jacques Chirac wendet sich per Fernsehansprache an das Volk. Er nehme zur Kenntnis, dass sich das Land in einem Referendum gegen die EU-Verfassung entschieden hat. Folge 81 von Frankophil mit einem Blick zurück und nach vorn. Wie stehen die Franzosen zu Europa? Am Mikrofon ist Andreas Noll. Zwanzig Jahre nach dem Nein. Am 29. Mai 2005 lehnten 54,5% der Französinnen und Franzosen die EU-Verfassung in einem Referendum ab. Und doch wurden große Teile des Projektes vier Jahre später im Vertrag von Lissabon verwirklicht. Viele Menschen in Frankreich fühlten sich danach übergangen. Seitdem gilt 2005 als Chiffre für Demokratiedefizit, Populismus und ein tiefes europapolitisches Unbehagen. Was hat sich seither getan? Ist die EU, wie manche sagen, heute sogar französischer geworden? Und warum prägen die damaligen Bruchlinien noch immer Wahlkämpfe, Gelbwestenproteste und die Europadebatte in Paris? Darüber spreche ich heute mit der Politikwissenschaftlerin Celia Burgdorf. Sie ist Associate Fellow des französischen Thinktanks Fondation pour la Recherche Stratégique in Paris. Celia hat in Frankreich und Deutschland zum Thema Festung Europa und eurokritische Diskurse und Wahrnehmungen in den internationalen Beziehungen promoviert. Celia, 20 Jahre nach dem gescheiterten Referendum über die EU-Verfassung in Frankreich. Ist das Thema aktuell wieder präsent in den französischen Medien? Weißt du noch, wo du damals warst an diesem 29. Mai 2005?
Da war ich sehr jung. Also ich war schon in Frankreich. Also ich habe da noch keine richtig politische Erinnerung dran.
Aber du hast eine politische Analyse dieser Ereignisse sozusagen im Kopf, wenn man so will. Kannst du sagen, was am Ende den Ausschlag dafür gegeben hat, dass 54,5% der Franzosen am Ende mit Nein gestimmt haben zu dieser EU-Verfassung?
Also ganz allgemein, es ist ja ein Riesenthema immer noch in Frankreich, dieses Nein. Und das wird auch regelmäßig immer noch als Trauma bezeichnet. Und da gibt es natürlich extrem viele Analysen zu. Ich finde aber, man unterschätzt oft eigentlich, wenn man darüber spricht, die französische Linke. Zu der Zeit war ja Chirac Präsident, das heißt rechts, konservativer Präsident. Nach Mitterrand, nach dem ersten linken Präsidenten, ist Chirac an die Macht gekommen, in seiner gaullistischen Tradition. Und das hat vieles durcheinander gebracht, auch links. Ich glaube, diese schwierige Beziehung zu Europa der Franzosen lässt sich viel durch die Sozialisten erklären, weil die eigentlich sich da nie eine klare Position zur europäischen Integration gehabt haben, auch bis heute eigentlich nicht. Und ich finde, daran kann man das ganz gut erklären, weil es damals ja schon diese Trennung gab, als der Jean-Luc Mélenchon, der jetzt heute der Anführer der LFI, der France Insoumise ist, also der linksextremen Partei, der hat sich auch damals von den Sozialisten getrennt, wegen dieser Europafrage eigentlich, weil der sehr, sehr stark, sehr vehement gegen europäische Integration war. Und ich glaube, in Wahrheit haben sich die Sozialisten da nie richtig klar geäußert. Und daher kam ein großer Teil des Neins. Weil die konservativen Franzosen haben eher diesem sind immer noch in dieser gaullistischen Tradition ein Europa als Staatenbund, ein souveränistisches Europa, während die Linken auch bis heute keine ganz klare Position dazu haben.
Warum, du hast ja gerade schon gesagt, damals war Jacques Chirac der Präsident, der Gaullist nach dem Sozialisten François Mitterrand. Warum hat Chirac überhaupt dieses Referendum ausgerufen? Er musste es ja gar nicht. Dieser Verfassungsvertrag wäre ja auch einfach durch ein Parlamentsvotum ratifiziert worden.
Chirac hat das aus gaullistischer Tradition gemacht, nämlich weil eigentlich de Gaulle sehr, sehr viel über Referendum entschieden hat. Es ging bei diesen Referenden bei de Gaulle eigentlich nie richtig um die Frage, die gestellt wurde, sondern er hat es immer als Plebizid benutzt, also eigentlich als für oder gegen seine Politik. Chirac wollte sich wieder in diese Tradition da einreihen und hat es deshalb zu einem Referendum gemacht und zu einer Frage, die eigentlich dadurch, auch durch die französische politische Kultur, ging es dabei mehr um seine Politik und um nationale Fragen als wirklich um diese europäische Frage. Und das sagen ja auch bis heute, also diese Umfragen von damals zeigen, dass auch, glaube ich, 52% der Franzosen, die Nein gestimmt haben, immer noch, die haben wohl vor allem aus nationalen Gründen gegen die europäische Verfassung gestimmt und gar nicht so sehr aus europapolitischen, ideologischen Gründen. Also Chirac war da so auf dieser gaullistischen Schiene. Was, glaube ich, auch wichtig war bei Chirac, ist, dass er erst in seiner politischen Karriere war er sehr lange eher vorsichtig, was die europäische Integration anging, und hat sich dann aber völlig gewendet bei dem Thema. Und ich glaube, das ist auch für die Franzosen schwierig gewesen, weil die Franzosen sich immer sehr schnell verraten fühlen bei ihren Politikern. Und das war dann halt noch zusätzlich so eine Art Störung, weil auf der einen Seite hat man die Linkspartei, also die Sozialisten, die nicht so richtig keine klare Position haben zur europäischen Integration, auf der anderen Seite die Konservativen, die erst dagegen waren und dann plötzlich dafür. Und auch ohne klare Message. Da muss man auch nochmal vielleicht erklären, also wie der konservative oder und eigentlich bis heute auch der französische Ansatz zur europäischen Integration ist. Der ist nämlich ganz anders als bei den Deutschen.
Nämlich?
Also bei den Deutschen geht es, glaube ich, bei der europäischen Integration vor allem um den Markt und um pragmatische Gründe. Die Franzosen in ihrer gaullistischen Tradition und bis heute, Macron macht das sehr stark so, bei den Franzosen geht es immer darum, die eigene Diplomatie zu stärken. Das heißt, Frankreich kann nicht mehr alleine Großmacht sein und deshalb lässt sich Frankreich dazu herab, proeuropäisch zu sein, weil Frankreich das als quasi Verlängerung der nationalen Macht oder Einfluss benutzen kann. Und das ist auch heute noch immer so noch die französische Konzeption der europäischen Integration. Und das im Moment läuft das ganz gut für die Franzosen, weil bei vielen Punkten plötzlich die französische Position interessant wird, aus Interessengründen. Aber das hat lange Zeit Frankreich sehr isoliert auf der europapolitischen Bühne.
Über die aktuelle Situation, wie es da für Frankreich läuft, da sprechen wir später nochmal. Du hast gerade von Verrat gesprochen. Das ist ein gutes Stichwort eigentlich. Denn nach dieser Ablehnung des Verfassungsvertrages wurden ja wesentliche Elemente dann doch in Kraft gesetzt. Es gab dann sozusagen so eine Packaging-Lösung, wenn man denn so will, mit dem Vertrag von Lissabon, wo dann ja das ein oder andere, was in diesem Verfassungsvertrag eigentlich verankert war, da übernommen wurde. Und der ist dann ohne erneutes Referendum in Kraft getreten und hat ja eben viele Elemente der EU-Verfassung übernommen. War das am Ende so ein bisschen auch ein Verrat an der Bevölkerung, an dem Nein? Also zumindest gefühlt für viele Franzosen?
Gefühlt, glaube ich schon. In Wahrheit wurde da ja noch viel diskutiert. Und zwar einer der wichtigsten Gründe, weshalb die Franzosen sich auch dagegen ausgesprochen haben, war ja die Liberalisierung viele wirtschaftlichen Liberalisierungsmechanismen, die da eingeschrieben werden sollten in diesen Vertrag. Und damit, und das ist halt auch heute nicht anders, haben die Franzosen ein Problem, einfach weil die Franzosen weniger liberal sind als die Deutschen. Und das ist ein Punkt, wo wir Schwierigkeiten haben, uns zu verstehen. Und die Franzosen hatten Angst, durch diesen Verfassungsvertrag bestimmte Privilegien oder Errungenschaften des Sozialstaats zu verlieren. Und das war ein ganz wichtiger Grund, weshalb sie halt dagegen gestimmt haben. Und dann genau diese Liberalisierungspunkte, die wurden dann so nicht im Lissabon-Vertrag übernommen. Deshalb ganz rational gesehen, so sehr wurden sie eigentlich nicht verraten. Aber politisch ist es natürlich sehr schwierig, erst zu sagen, wir fragen die Bevölkerung und dann Das Schlimme ist ja auch, dass dann Sarkozy, der dann Präsident war, als der Lissabon-Vertrag unterschrieben wurde, dass er dann auch, glaube ich, noch sich dazu geäußert hat, so nach dem Motto, das ist ja ungefähr das Gleiche. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Da sieht man aber auch die französische politische Kultur und dieses Abgehobene der französischen Präsidenten. Das ist ja das war Sarkozys Problem und das ist heute, Macron hat das gleiche Problem. Und das ist immer das, was so diese sehr emotionale Antwort dann aus auch bei der Bevölkerung quasi provoziert und auch vieles erklärt. Und das ist dieses Wort mit dem Verrat, das kommt halt ganz, ganz oft in der französischen politischen Kultur oder in den Medien, in den Debatten.
Jetzt hast du viel über die Präsidenten gesprochen. Mhm. Lass uns noch mal kurz auf den Blick Richtung Brüssel schauen. Haben die Franzosen damals, 2005 und dann danach der Vertrag von Lissabon, haben die damals das Vertrauen in die EU so ein bisschen verloren und bis heute nicht wiedergefunden? Kann man das so überspitzt formulieren? Oder zumindest wesentliche Teile der Bevölkerung?
Ich weiß nicht, ob das speziell die EU ist, aber an sich sind die Franzosen immer ein bisschen misstrauisch, was Technokratie angeht. Das ist auch Macrons Problem, weil Macron steht für diese Technokratie und Brüssel ist das Gleiche. Und dazu kommt, dass die Franzosen das mit dem Föderalismus ja auch nicht so, das ist nicht so natürlich für uns oder für die Franzosen wie für die Deutschen. Allein deshalb sind schon diese europäischen Institutionen, fühlen sich viel weiter weg an für den normalen französischen Bürger als jetzt für einen Deutschen. Und dann natürlich auch noch die europäische politische Kultur, wo man Mehrheiten suchen muss, Kompromisse. Auch das, wir sehen es ja auch gerade aktuell in Frankreich, ist extrem schwierig und schwer zu verstehen so für die französische politische Tradition.
Jetzt hast du gerade gesagt, Kritiker und Befürworter dieser Verfassung gab es ja im Grunde auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Ne? Auf der linken genauso wie auf der rechten Seite. Aber die klassischen Lager, diese Links-Rechts-Lager, gab es ja dann eigentlich bei der Abstimmung, wenn man die sich etwas genauer anschaut, nicht mehr so sehr. Ging dann eher um kosmopolitisch gegen national oder auch Provinz gegen die Metropolen, gegen die urbanen Zentren. Man hat den Eindruck, diese Bruchlinien von damals, die existieren jetzt genau 20 Jahre später immer noch.
Ja, schon. Und ich finde, da sieht man auch viele Parallelen halt auch mit den Gelbwesten, wo man ja auch also Schwierigkeiten hat, die politisch zu verorten. Jetzt sind sie jetzt linksextrem, sind sie jetzt rechtsextrem, was sind sie überhaupt? Und das ist so ein bisschen das Gleiche. Damals war ja dann eigentlich die großen Volksparteien, die es ja damals noch so gab in Frankreich, die waren ja beide für das Ja. Daher kommt ja auch dieser Ausdruck von Marine Le Pen, den sie heute noch benutzt, der UMPS, also damals die Konservativen hießen damals UMP und die Sozialisten sind immer noch PS. Sie hat das zu der Zeit, hat sie die so genannt. Das war natürlich diese populistische Herangehensweise, das ist nach dem Motto, das ist alles das Gleiche, das ist das Establishment. Und das Establishment ist natürlich pro EU, aber ist alles der gleiche Quatsch. Und wir stehen für die richtigen Leute, die richtigen Probleme haben. So. Er hat dann natürlich davon profitiert, um die abzuholen. Und es ist aber so ein bisschen das Gleiche bei den Gelbwesten. Dieser Hass auch auf die internationalisierten Eliten, die Metropolen, die quasi les gagnants de la mondialisation, also die von der Globalisierung profitiert haben, die sich halt leisten können, pro EU zu sein. Und das war halt das Gleiche, was von den Gelbwesten-Demos kritisiert wurde. Dieses eigentlich Abgehobene der französischen politischen Klasse auch.
Und die Kritik an Europa, an dem, was in Brüssel vor sich geht, die ist dann nicht ganz so zentral?
Vorrangig ja. Was dann ja noch hinzukam, damals, es ging ja auch um die Osterweiterung der EU. Ich weiß nicht, ob man das nicht überschätzt, diese Frage. Was auf jeden Fall anders ist in Frankreich als in Deutschland, ist, die Franzosen haben eine andere Beziehung zum Osten einfach als die Deutschen. Das sieht man auch heute bei der Ukraine, bei den Fragen zu den Westbalkanstaaten. Da gibt es eine andere Beziehung. Erstens ist es einfach viel weiter weg. Macron hat ja versucht, diese Erweiterungsfrage, da hat er ja versucht, sich wirklich zu wenden, weil eigentlich diese Tradition auch früher, also auch wieder gaullistische Tradition, war ja auch eher ein kleines Europa. Und Macron hat ja diese Communauté politique européenne gegründet, 2022, also Europäische politische Gemeinschaft überhaupt sehr verwirrend, weil die gab es ja schon mehrmals. Aber er hat da ja eine andere Art des europapolitischen Forums gegründet, das halt auch viel größer und umfangreicher ist und halt auch östlichere Staaten mit einschließt, zum Beispiel die Ukraine und auch die Türkei. Und da hat er sich ja so quasi als Leader positioniert in diesem Forum. Und er hat dann ja auch, also das war 2022 und dann hat er 2023 in Bratislava diese Rede gehalten, wo er gesagt hat, die Frage ist nicht, ob wir uns erweitern, sondern wann. Da hat er wirklich versucht, so einen Bruch zu machen mit dieser Tradition, mit dieser gaullistischen Tradition, sich da wirklich zu wenden und auch der Position Frankreichs in der EU, die halt zu ändern.
Und wenn wir nochmal auf die französische Bevölkerung schauen, es gibt ja immer dieses Eurobarometer, das ganz gut darstellt, wie pro-europäisch, beziehungsweise man muss da glaube ich besser sagen, wie pro-EU-Institutionen mäßig die jeweiligen Bevölkerungen in den EU-Mitgliedstaaten ticken. Und da findet eigentlich kontinuierlich eine Mehrheit in Frankreich die EU-Mitgliedschaft Frankreichs sehr nützlich, aber hält im Grunde die Funktionsweise dieser Europäischen Union für defizitär. Was stört denn die Franzosen dann so sehr an der Funktionsweise von Brüssel und von der EU?
Erstmal frage ich mich bei diesen Umfragen, ob man das nicht auch für andere Länder sagen könnte, weil es ist ja im Moment ein Rekord. Das letzte Eurobarometer hat ja irgendwie 74% Zustimmung zur EU. Also das ist ja, war ja noch nie so hoch.
Obwohl eigentlich das Bauchgefühl ein anderes ist, ne?
Ja, also wenn man sich dann anguckt, wie die Leute bei den letzten Wahlen gewählt haben, nämlich massiv euroskeptisch auf jeden Fall oder auf jeden Fall populistisch, weil auch das mit dem Euroskeptizismus sich ja geändert hat, weiß ich nicht, wie sehr das jetzt Frankreich spezifisch ist, diese Umfragen. Ich glaube schon, dass das mehr diese Aversion zu Technokratie ist, als was ganz Bestimmtes. Und dann natürlich dieses mit den Mehrheiten, das parlamentarische System, das für die Franzosen schwierig nachzuvollziehen ist, das spielt, glaube ich, schon mit rein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man jetzt Durchschnittsfranzosen fragt, ja, was genau stört sie denn an der EU, dann würde vor allem das kommen mit, ja, die sind ja so weit weg und die schreiben uns irgendwas vor. Genaueres glaube ich nicht, dass da genaueres rauskommt. Das ist immer diese Ablehnung auf jeden Fall des Liberalismus. Ich finde, das sieht man auch bei der Mercosur-Frage, wo ja Frankreich und Deutschland sich nicht einig sind. Also
Freihandel mit Südamerika.
Genau. Das ist ja so ein Thema, wo die Deutschen seit sehr langem pushen, dass dieser Freihandelsvertrag unterschrieben wird und die Franzosen weigern sich einfach. Und zwar nicht nur die super linken Franzosen, sondern eigentlich ist das auch wieder was, wo sich die gesamte französische politische Klasse mehr oder weniger weigert. Und das ist interessant, weil ich finde, das bestätigt diese These, dass mit dem Liberalismus und dieser wirtschaftlichen, liberalen Kultur, die Franzosen dann doch nicht so haben. Und vielleicht erklärt das auch eigentlich Macrons Scheitern, weil er ja in der Richtung eigentlich angesetzt hat mit seiner Startup Nation und so und es eigentlich nicht funktioniert hat.
Du sagst Macrons Scheitern, aber eher innenpolitisch meinst du jetzt, nicht auf europäischer Bühne, weil da...
Auf europäischer Bühne ist er ja erfolgreich, ja, aber wenn man jetzt, also für die Franzosen ist er ja ganz klar eigentlich politisch tot jetzt.
Du hast ja gerade schon gesagt, ganz am Anfang, glaube ich, des Gesprächs, wenn ich so ein bisschen zuspitze, Europa ist eigentlich heute französischer geworden in den Jahren nach der Verfassung oder nach dem Vertrag von Lissabon. Kannst du das nochmal erklären, in welchen Punkten die Europäische Union heute französischer tickt?
Ja, also erstmal bei diesen wirtschaftlichen Fragen. Plötzlich ist ja wieder Protektionismus in. Das kommt den Franzosen sehr entgegen. Und zweitens natürlich bei diesen Verteidigungsfragen, das ist ja eigentlich genau das, was sich de Gaulle gewünscht hat. Ich meine, Friedrich Merz hat sich ja selbst jetzt schon als Gaullist bezeichnet. Aber was diese Verteidigungsfragen angeht, spielt ja Frankreich plötzlich wieder eine Schlüsselrolle. Also Frankreich hat ja immer eine Sonderrolle auch in der NATO, wollte nie, dass die Armee auch NATO integriert ist. Also das war ja die Exception française. Und heute hat Frankreich bei den EU-Mitgliedstaaten die stärkste Armee eigentlich, kompletteste Armee, weil sie ja auch die Atomwaffe haben. Ansonsten ist halt Polen auch eine sehr, sehr starke Armee. Overall sind die Franzosen auf jeden Fall die Ersten und sie haben diese sehr starke Rüstungsindustrie. Und das sind natürlich verschiedene Interessen, die sich da jetzt quasi, die da jetzt zusammenkommen im Moment und die den aktuellen Punkt quasi sehr französisch machen Und die französischen Interessen passen eigentlich zu den gesamteuropäischen Interessen sehr gut. Und deshalb sieht das gerade sehr gut aus, auch für Macron.
Nimmt das denn der einfache Franzose wahr? Oder ist das eine Debatte im Grunde in ja, Elitenkreisen, in wissenschaftlichen Kreisen, wie auch immer? Also merkt der einfache Franzose, dass die Europäische Union heute mutmaßlich, ich sage das mal etwas vorsichtig, etwas französischer tickt als eigentlich noch in den 2000er Jahren?
Also ich glaube, was auf jeden Fall die normale Bevölkerung merkt und weiß, die Franzosen sind ja sehr, also schon sehr nationalistisch und halt auch stolz auf ihre Stärken und so wie zum Beispiel halt die Armee. Und ihnen ist jetzt schon klar, bei all diesen Debatten in den Medien auch, diese Debatten um gemeinsamen nuklearen Schutzschirm haben sollt und so. Ich glaube schon, dass das die Franzosen sehr gut finden, weil sie genau merken, dass sie da, dass wir da jetzt also so eine wichtige Position haben. Auf der anderen Seite wird das natürlich auch wieder voll ausgereizt von den rechts- und linksextremen Kräften, weil ja dann gleich auch wieder bei dieser nuklearen Debatte ist ja dann auch gleich wieder hieß von Frau Le Pen und so, ja, und als nächstes drücken dann die Deutschen auf den roten Knopf und da muss man dann auch gucken, was da jetzt wirklich gedacht wird. Aber auf jeden Fall ist den Franzosen, glaube ich, klar, dass sie da jetzt auch das mit der Rüstungsindustrie, ich glaube, das wissen schon viele Leute, einfach weil das auch viele Arbeitsplätze sind, dass es eine sehr starke Rüstungsindustrie gibt.
Und was müsste dann, du hast jetzt gerade ja schon mehrfach die extreme Linke und die extreme Rechte erwähnt, da muss man ja auch sagen, hat es in den vergangenen Jahren durchaus, also zumindest beim Rassemblement National, früher Front National, ein Umdenken gegeben. Die wollten früher aus der Europäischen Union austreten. Frexit, das ist eigentlich kein Thema mehr. Ja. Diese Haltung wurde revidiert. Aber was schwebt denn dann den politischen Rändern vor? Wie soll sich Europa, wie soll sich Brüssel entwickeln? Wie kann Brüssel aus dieser Perspektive noch französischer werden? Was schwebt denen vor?
Ich glaube erstmal, dass da die Frankreich gar nicht so eine Ausnahme ist, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen parallel zu den anderen rechtsextremen Kräften, die wir so haben leider in Europa und auch Westeuropa. Die Idee ist ja, wir haben unsere verschiedenen politischen Gruppen in der EU und arbeiten aber eigentlich gegen die EU, aber es wird nicht mehr so sehr wie früher von Frexit gesprochen. Das Frexit ist eigentlich nicht mehr so in der Debatte. Die Le Pen-Wähler oder die RN-Wähler wissen, dass das nicht realistisch ist, auch wenn die französische Armee so stark ist und auch da kann man diskutieren, wissen die Franzosen, dass sie das ohne die EU schwierig wird. Aber ansonsten ist das, wie auch bei anderen rechtsextremen Parteien oder auch bei der AfD so, dass es da erstaunlich wenig Konkretes gibt, was jetzt das politische Programm angeht. Also was für eine Europa-Idee genau verteidigt wird. Nun sind da die Franzosen auch gemäßigter jetzt als die AfD, aber es ist nicht so richtig klar.
Kommt ja häufig das Schlagwort vom Europa der Vaterländer, ne?
Ja, aber was das genau bedeutet? Also klar, harte Linie bei der Migration. Aber die RN-Leute gehen nicht so weit, auch sprachlich jetzt wie die AfD, von wegen Festung Europa oder Remigration oder so. Also da haben die sich sehr gemäßigt. Und sie sind auch nicht in der gleichen Gruppe im Europäischen Parlament. Also es gibt keine genaue politische Agenda. Und für Frankreich ist das ja auch Jordan Bardella im Europaparlament, die große Figur. Sieht man immer auf Social Media, geht das dann rum, wenn einer irgendwas sagt im EU-Parlament, der sagt ganz oft irgendwelche falschen Sachen, wo man halt sieht, dass er keine Ahnung hat von den Institutionen und so.
Aber heißt das dann auch, wenn du sagst, es gibt eigentlich kein so richtiges Konzept, keine wirklich ganz harten Punkte, wo man sagen kann, 1, 2, 3, das muss umgesetzt werden aus der Perspektive, dann würden sich die Ränder wieder mit Brüssel, mit der Europäischen Union versöhnen. Heißt das dann auch, du könntest dir vorstellen, die sind, also nehmen wir jetzt mal das Rassemblement National, ist dann am Ende für den Fall, dass die an die Macht kommen, so flexibel wie, sagen wir mal, Giorgia Meloni in Italien?
Ich glaube schon. Also ich könnte es mir vorstellen, aber das ist jetzt wirklich Spekulation. Ich kann es mir vorstellen. Ich finde auch, je mehr Zeit vergeht, desto mehr finde ich, dass sich der RN und die AfD wirklich also extrem voneinander entfernen und dass die AfD im Moment auf jeden Fall sehr viel extremer ist. Das sind Dinge, da passen die Franzosen genau auf. Die haben ja diese ganze Dédiabolisation gemacht. Das heißt, sie sind eigentlich salonfähig geworden. passen sehr auf, gerade was jetzt so rassistische Aussagen und so angeht, wo sie früher viel vehementer und ungehaltener waren, da wird sehr aufgepasst. Der Bardella hat ja zum Beispiel auch, der war ja eingeladen bei den Republikanern in den USA zu deren Kongress, wo dann ja auch diese Hitlergrüße gemacht wurden, und dann hat er letztendlich seine Teilnahme auch abgesagt, also der passt da sehr auf. Deshalb könnte ich mir das vorstellen, dass das eher so in die Meloni-Richtung geht. Frage ist ja auch im Moment aktuell, wer dann eigentlich der Kandidat des RN wäre, weil ja Marine Le Pen gerade diesen Prozess hat, weil sie ja massiv EU-Gelder veruntreut hat. Also wenn sie nicht mehr kandidieren darf, ist auch die Frage, ob Bardella das wirklich schaffen würde. Ich glaube, dass da viele auch sehr konservative, so alteingesessene, die früher ÖMP gewählt haben, die jetzt dann doch mal RN wählen, ob die dann wirklich so einen jungen Typen wählen würden, weiß ich auch nicht.
Und auf der Linken, glaubst du, da ist auf der extremen Linken, da ist ebenfalls genügend Flexibilität vorhanden, um europäische Positionen anzupassen?
Also da weiß ich gar nicht so richtig. Da bin ich so ein bisschen überfragt. Bei der französischen extremen Linken ist ja auf jeden Fall großes Thema natürlich Gaza, weil auf jeden Fall die extreme Linke sehr vehement pro Palästina ist. Während ja, das ist ja auch extrem krass, was da passiert ist, weil ja die Rechtsextremen pro Israel sind, zum Teil halt Antisemitismus kritisieren und halt auch ganz offiziell mit Netanyahu verbandelt sind und so. Und deshalb ist so die linksextreme französische Kraft so sehr auch auf dieses Palästina-Thema ausgelegt und hat, glaube ich, auch Schwierigkeiten, sich irgendwie zusammenzuraufen um Jean-Luc Mélenchon, der ja schon eine sehr autoritäre Figur auch ist. Dadurch, dass er immer noch da ist, schaffen die es auch nicht, sich irgendwie breiter zusammenzuschließen. Also er ist halt Trotzkist, also die französischen Kommunisten, die sind viel einfacher, die schaffen es viel einfacher, sich mit den anderen irgendwie zusammenzuraufen, als Mélenchon und seine Partei. Was ja auch schon mal krass ist, dass die Kommunisten moderat sind in Frankreich. Fabien Roussel, der Kommunist, der stört eigentlich keinen. Weder der Sozialist noch die Ökologist noch, der steht für moderat und für den Wert Arbeit als Wert und natürlich Gewerkschaften und so, aber das ist viel unproblematischer als Jean-Luc Mélenchon.
Nun hast du gerade gesagt, innenpolitisch hat Emmanuel Macron ja keine richtige Machtbasis mehr. Wie kann man denn seine Europapolitik heute beschreiben? Wir haben die große Rede, die große Sorbonne-Rede gehabt, direkt unmittelbar nach seinem ersten Amtsantritt 2017, wo er ja eine Reformidee nach der anderen präsentiert hat, die ja auch bis heute immer wieder zitiert wird. Diese Rede, die konzeptionell viele Elemente beinhaltet hat. Aber was ist 20 Jahre nach dem Scheitern der EU-Verfassung jetzt noch Macrons Vision für die Europäische Union? Wohin will er mit Frankreich und der Europäischen Union in den kommenden Jahren noch gehen?
Der ist natürlich die Ukraine der ultimative Stresstest. Und ich glaube, was Macron wirklich möchte, ist, dass Frankreich diese Position, diese Leadership-Position hat in der EU. Das ist eine Art diplomatischer Leader. Und damit ist er eigentlich auch sehr konservativ mit dieser Vision. Das macht aber nicht. Und ich glaube, er versucht auch, die Franzosen mit Europa zu versöhnen. Das ist, glaube ich, sein großes Ding. Macron ist der erste französische Präsident, der Europa so sehr zum politischen Inhalt gemacht hat und der sich auch getraut hat, nach diesem Trauma von 2005. Und das ist schon mal ein riesiger Schritt. Meine Angst ist natürlich, dass das dann, weil es in Frankreich immer so sehr extrem ist mit der Alternance, dass dann der nächste Präsident oder Präsidentin dann ganz in die andere Richtung geht. Aber er hat es auf jeden Fall versucht, Europa wieder zu einem Inhalt zu machen, zu einem Thema für die französische Politik. Innenpolitisch wird er sehr viel kritisiert, ist wirklich gescheitert mit seinem Projekt. Aber ich glaube, dass auch sehr viele, auch seiner Gegner, das ziemlich gut finden, was er auf der internationalen Bühne macht. Da sammelt er links und rechts Punkte, weil er da diesen französischen Leadership symbolisiert. Und ich glaube, sein Projekt ist natürlich, das jetzt auch irgendwie noch bis 2027 mit der Ukraine auch da noch als treibende Kraft irgendwie hinzubekommen. Er hat ja auch sehr früh von Boots on the Ground gesprochen. Er ist da sehr proaktiv auch, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Ganz anders, als er es am Anfang war, ne, wo er ja noch in dieser französischen Tradition war, Das ist la France Puissance d'Équilibre, also dass die Franzosen quasi so als Mediator auf der Weltbühne auftreten. Und da hat er ja noch sehr lange versucht, direkt mit Putin zu sprechen und so. Und davon hat er sich ja total losgelöst und ist ja jetzt sehr so in der, also schon länger, aber unterstützt halt die Ukraine voll, auch zu Zeiten, wo Deutschland da ja sehr vorsichtig war.
Steht denn das politische Konzept, Europakonzept von Macron auch dafür, noch mehr Macht Richtung Brüssel abzugeben? Oder ist das die rote Linie, die auch Emmanuel Macron nicht überschreiten möchte?
Macron hat sich ja sehr geändert, auch während seiner Amtszeit. Er war ja auch am Anfang sehr viel linker verankert, progressiv, auch grüner und so. Dieses Europathema, genau wie andere Themen, sind nach rechts gerutscht bei Macron. Ich glaube, dass er ganz am Anfang 2017, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass er sich da hätte auch fast als Föderalist bezeichnen können. Das würde er heute garantiert nicht mehr tun. Heute steht er für ein Europa als Staatenbund, für ein souveränistisches Europa. Also halt eher schon in dieser konservativen französischen Tradition.
Und das ist das Europabild, was vom Bauchgefühl her, würdest du sagen, auch eine Mehrheit der Franzosen unterschreibt?
Das glaube ich schon, ja.
Wäre die Mehrheit denn der Franzosen in der bereit, Experimente einzugehen? Also Stichwort föderales Europa, mehr Machtverlagerung Richtung Brüssel. Oder ist das ein absolutes Tabu, genauso wie vor einigen Jahrzehnten noch?
Glaube ich, ist immer noch schwierig. Weil ja bei den Franzosen, und das hat man halt auch so schön bei den Gelbwesten gesehen, ja dieses Machtverschiebungsthema schon in ihrem eigenen Land haben. Dieses Gefühl gibt, dass die Leute, die weit weg von den Metropolen wohnen, diese La France moche, also dieses im Nichts, Frankreich ist ein großes und leeres Land auch. Und das hat man sehr schön gesehen bei den Gelbwesten, die
Diagonal
viele Leute da eigentlich... Genau. Ist dieses Thema eigentlich national immer noch sehr akut. Das ist ja auch irgendwie wichtig, wenn man über Referendum spricht. Eine der klarsten Forderungen der Gelbwesten war es ja, ein Referendum durch Volksinitiative in die französische Verfassung einzuschreiben. Und das war eigentlich die einzige klare Forderung der Gelbwesten, die man ja sonst sehr schwierig politisch verorten kann. Aber da waren sie sich einig. Das heißt eigentlich, diese Forderung nach mehr Demokratie und direkter Demokratie, und das wird auf nationaler Ebene schon gefordert. Deshalb kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass mehr Macht nach Brüssel abgegeben werden könnte. Eher diese Vision, also wenn wir irgendwie als starke Leader in Brüssel sind, gerade was jetzt so Verteidigung angeht und so, und davon auch profitieren, dann ist super. Aber Richtung Föderalismus sehe ich absolut nicht. Auch überhaupt nicht mit der Stimmung im Land aktuell.
Referendum ist ein super Stichwort für den Schluss, finde ich. Denn 2005, dieses Scheitern, dieses überraschende Scheitern aus der Perspektive von Staatspräsident Jacques Chirac, so hat er sich das ja nicht vorgestellt, hat ja dann dazu geführt, dass Frankreich und die französischen Präsidenten erst einmal die Finger gelassen haben von Referenden, was in der Vergangenheit unter de Gaulle eben nicht der Fall war. Da war das ein beliebtes Instrument, um sich Zustimmung von der Bevölkerung zu holen. Glaubst du, das ist auch ein Erbe von 2005 oder weicht das jetzt langsam auf? Im Moment, in diesen Wochen, hört man ja immer wieder, also die Regierung würde gerne Referenden abhalten. Der Präsident hat auch darüber gesprochen, aber auch schon Themen genannt, die er nicht der Bevölkerung vorlegen will. Also kommt das Referendum jetzt langsam wieder zurück?
Ich glaube, das liegt daran, dass wir ja in so einer politischen Sackgasse sind in Frankreich, gerade mit dem Parlament, das wirklich völlig blockiert ist, mit der Frage, ob die Nationalversammlung jetzt bald wieder aufgelöst wird. Theoretisch könnte das jetzt wieder passieren, weil nach einem Jahr geht es wieder laut unserer Verfassung. Aber ich glaube, das ist eher aus dieser Not, mit diesem blockierten Parlament, wo sie schaffen es wirklich nicht, irgendwie Mehrheiten zu bilden. Und da werden auch übelste Manöver gemacht, um irgendwie das Parlament zu umgehen, dass es eher daraus entstanden ist. Es gab ja jetzt auch diesen Vorschlag auch vom Premierminister Bayrou, der vorgeschlagen hat, ein Referendum zu machen, um über das Budget zu entscheiden, was wirklich absurd ist, weil das ist nun wirklich eine Frage,
Königsrecht des Parlaments,
die nicht geeignet ist. Also ja, das geht einfach nicht. Und da, glaube ich, kann man eher die Not der politischen Lage herauslesen, als jetzt also die Rückkehr des Referendums. Und vielleicht auch irgendwie von Macron, der es ja nun auch vorgeschlagen hat zu anderen Themen. Er hat ja auch angedeutet, vielleicht jetzt, es gibt ja gerade diese, gab ja jetzt gerade die großen Diskussionen zu dem Gesetz zur Euthanasie. Macron, glaube ich, tut es schon ein bisschen aus gaullistischer Tradition und weil er gerade wirklich versucht, sich wieder mit der Bevölkerung wieder zu versöhnen. Er hat ja auch vor 2 Wochen ein 3-stündiges Fernsehinterview gegeben. Also es musste er nicht, hat er aber gemacht. Und ich glaube, da sieht man so ein bisschen diesen Versuch, irgendwie wieder die Bevölkerung, die Nation wieder zu vereinen. Aber ich glaube nicht, dass es die große Rückkehr ist, einfach.
20 Jahre nach dem Nein der Franzosen zur europäischen Verfassung. Wir haben für Folge 81 von Frankophil gesprochen mit Celia Burgdorf von der Fondation pour la Recherche Stratégique in Paris. Wissenschaftliche Begleitung dieser Folge Landry Charrier. Unterstützt und gefördert wird dieser Podcast vom Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.